Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt dank Finanzguru.
Werbung.
Und herzlich willkommen zum Humor-Podcast, zum Spaß-Podcast. Hier darf gelacht werden, hier darf sich amüsiert werden. Das Podcast-UFO mit mir, Stefan Tietze und dir, Florentin Will. Und euch.
Richtig, ihr seid auch dabei. Ulk ist dabei und natürlich aus der anonymen Masse von Zuhörern sticht besonders heraus Daniel für dieses tolle Intro. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Dass aber den jetzt Ton setzt.
Der Ton wurde gesetzt und jetzt darf aber auch wieder gelacht werden. Jetzt darf Spaß gehabt werden.
Ihr habt euch jetzt eine Woche zurückgehalten. Eine Woche habt ihr euch zusammengekniffen, habt auf eure Mundwinkel gebissen. Jedes Mal, wenn irgendwas Lustiges passiert ist, das hört auf. Ihr dürft jetzt laut losprusten zur Comedy-Unterhaltungsshow mit Stefan Titzel.
Titzel und Florentin Vlie.
Du hast geheiratet, du hast Frau Titzel geheiratet und hast dich entschieden, ihren Namen anzunehmen und er heißt jetzt Stefan Titzel. Und es wird einige Monate dauern, bis diese Verwirrung sich aufgelöst hat.
Titzel war mein Vorschlag, aber das war ihr dann zu peinlich. Kann einer einen Doppelnamen annehmen und der andere nicht?
Ich glaube, alles ist möglich. Ich glaube, dieses gesamte feudale Heiratssystem wurde komplett über den Haufen
geworfen. Sind wir in diesem postmodernen Alles-ist-möglich-Zeiten, von denen wir alle gesprochen haben?
Ich glaube, du kannst auch tauschen. Also du kannst auch dann den Nachnamen deiner Frau nehmen und die Frau kriegt deinen Nachnamen.
Das finde ich, ohne Scheiß, einfach alles so ein Trading-Card-Game draus zu machen.
Ja, Call Me By Your Name, wo man den Namen tauscht. Das ist eigentlich sehr moderne Romantik, zu sagen, man wechselt den Nachnamen. Aber auf der anderen Seite, mittlerweile muss die Frau ja nicht mehr notwendigerweise den Namen des Mannes übernehmen, sondern man darf wild mischen, Entschuldigung. Nee, wow. Kleiner freudscher Versprecher.
Kleiner intrinsischer Gag.
Man darf mild wischen.
Und genau das meinen wir, meine Damen und Herren. Ihr darf gelacht
genau,
werden.
Genau, das sind die Spaß, Momente, in denen Sie jetzt 3, 2, 1 lachen. Jetzt
darf 1, 2, 3, funny.
Ein bisschen Druck abgebaut werden. Aber was ich mir dachte ist, dadurch, dass jetzt jeder die Nachnamen nur nehmen darf, den er möchte, werden ja irgendwann die richtig peinlichen, dummen, schlechten Nachnamen rausgefiltert werden aus dem System.
Und wo bleibt denn dann noch der Spaß? Das frage ich mich. Ja. Wo kann ich mich dann, wenn ich über die Friedhöfe der Welt laufe und auf die Grabsteine zeige, laut losprusten.
Ja, Schnabelmann.
Weil oh, Poppelmann, das klingt lustig.
Peniswengler, irgendwie ja, sowas.
Penismann. Wo sind denn diese ganzen Namen dann?
Ja, die werden dann rausgefiltert, weil wenn eine Frau den Herrn Penismann heiratet, kann sie einfach sagen, nee, ich will weiterhin meinen Namen benutzen.
Ich will weiterhin meinen Namen Vagina-Frau benutzen.
Genau, das heißt, es wird sich immer weiter dazu entwickeln, dass die coolen Namen. Ich fand jetzt schon auch, ich habe die WM gesehen und dachte mir, die haben alle so coole Nachnamen, die deutschen Spieler. Da gibt es nicht irgendwie so einen Schnitzelmeister oder so einen Gabrotzki oder irgendwie
auch
sowas.
Auch der Schweinsteiger ist nicht mehr dabei.
Alle die ganzen Namen, wo man dachte, ja, das ist ein original deutscher Name. Ja. Da macht es auch nur Spaß, wenn der englische Kommentator sich die Zunge verstaucht beim Aussprechen. Heute gar nicht mehr. Deswegen, ich sehe das mit einem viel geschärften Schwert, diese Entwicklung. Ob das so gut ist, dass man die albernen Nachnamen rausnimmt aus einer Gesellschaft.
Aber gerade aus dem Kontext genommen klingt es so ein bisschen so, wo sind die richtigen deutschen Namen, Florentin Will? Bei der EM habe ich die richtigen deutschen Namen vermisst.
Nein, das sind ja schon...
Könnt ihr ja mal, als wenn ihr Journalist selber überlegen, aber das einfach so auskoppelt.
Nein. Das meine ich nicht. Ich meine nur, dass vielleicht... es ist sehr warm hier drin. Ja. Es ist sehr, sehr warm hier drin, tatsächlich.
Geht, ehrlich gesagt. Dann auch stehen lassen. Aber dann doch einfach. Apropos Deutsch, richtig schön Deutsch. Ich war in Bayreuth.
Ach, schön.
Ich war in fucking Bayreuth.
Man merkt schon irgendwie, ich komme immer hier rein in den Raum und merke immer schon ein bisschen, welche Phase Stefan hat. Also manchmal ist er der blaue Power Ranger, manchmal ist er der gelbe Power Ranger. Und man merkt schon, wenn man reinkommt, auch bevor er sagt, jetzt ist er gerade in so einem Wagner-Modus, überall kommen Haas mit rein, wo keiner reingehört. Überall, er ist schon mit drin, diese große Epik. Da ist er einfach drin, man merkt schon so ein bisschen.
Epicness.
Ja.
Wenn ich laut spreche und einen jüdischen Kollegen fertig runtergemacht habe. Nee, ich war in Bayreuth, das war ein fantastischer Trip.
Bei den Wagner-Festspielen.
Bei den Richard-Wagner-Festspielen.
Wo sich die geistige und finanzielle Elite Deutschlands trifft.
Machen wir uns jetzt vor, die finanzielle Elite Deutschlands trifft.
Und zu der du mittlerweile auch gehörst.
Nein.
Dank der vielen T-Shirt-Verkäufe ist Stefan Tietze mit dabei.
Nee, ich habe nämlich vielen lieben Dank an den Manni Laudenbach. Den kennst du nämlich auch noch, weil wir haben zusammen damals beim Neo Magazin zusammengearbeitet. Er war nämlich der Scherzanwalt Dr. Christian Witz.
Genau, ja.
Und wir haben auch viele andere Sachen gemacht. Er war auch der Snackbär in einem Sketch von uns, den wir damals
stimmt,
auch gemacht haben.
Großartig. Und, wo er in diesem Bärenkostüm war.
Und
dieses
Bärenkostüm, also generell.
Und nichts gesehen hat.
Nichts gesehen hat, geschwitzt hat, grauenvoller Dreh. Und er spielt eine wirklich tragende Rolle im Tannhäuser, der 2019 Premiere gefeiert hat. Das war jetzt das zweite Spieljahr, weil es ja einmal Corona-bedingt ausfiel. Und dann habe ich ihn auf dem Sommerfest getroffen und habe gefragt, ich habe gesehen, dass du mitmachst, ich bin großer Fan. Und jetzt hat er mir zusammen mit einem Kumpel die Reise ermöglicht und ich war da. Und wie cool ist das denn, mit einem Darsteller die ganze Zeit da rumzulaufen mal den grünen Hügel mit so einer Inside-Perspektive zu bekommen. Und das war wirklich einfach nur fantastisch. Deswegen vielen, vielen Dank an Manni, der ja auch damals bei guter Arbeit mitgemacht hat, der überall mitgemacht hat und immer für jeden Spaß zu haben war. Mega. Und auch in dieser sehr weirden Performance vom Tannhäuser, die
ich
fantastisch
war. Das muss ein Schauspieler auch können, einfach so eine gewisse Reichweite haben. Einfach mit einer Wagner-Oper mitzuspielen, aber auch einfach in dem Bärenkostüm den Snackbären zu spielen. Einer der lustigsten Drehs für mich, wahrscheinlich unerträglich für ihn, aber sehr lustig, weil es gab eine Szene, also wo wir den Snackbär ausfindig gemacht haben, dieses Snackbox, wo niemand was dafür zahlt. Und dann musste ich ihm so eine Box übergeben, wo das Geld drin war, das gesammelt wurde, viel zu wenig Geld. Aber er hat in seinem Kostüm nichts gesehen. sehen. Ja. Das heißt, diese Szene war für mich so wahnsinnig lustig, weil ich immer ihm diese Box gereicht habe, so hier ist das Geld. Und er hat es einfach nicht gesehen und musste irgendwo mit seinen riesigen Pfoten hingreifen und mit beiden fingerlosen Tatzen, also wirklich unmöglich, ja, das irgendwie greifen. Und allein dieser Moment, wenn du jemandem was reichst und der einfach nicht reagiert, das war wirklich ein Moment, wo ich Schwierigkeiten hatte, durch die Szene zu kommen, weil das so witzig war, wie er einfach völlig fertig in diesem Bärenkostüm war. Also toll. Toller Sketch, kann man sich gerne nochmal angucken, der Snackbär-Sketch.
Ja, genau, generell unterstützt Manni Lautenbach, wo ihr könnt. Er wirklich auch genau gecheckt, was Humor darf und ja, macht immer alles mit und ich finde das total geil.
Ulf Snakowski, glaube ich.
Ulf Snakowski. Oder irgendwie sowas. Im Bärenkostüm. Ja, und auch im Tannhäuser generell mega, also wenn ihr irgendwie die Chance habt, das mal zu gucken, online oder sowas, guckt euch das an. Tolle Inszenierung. Toll. Super lustig.
Kann man dich sehen? Kann man dich sehen im Publikum?
Man kann mich, glaube ich, nicht sehen.
Hast du die Hände hochgerissen bei irgendwelchen Momenten?
Na, ein paar Mal. Ich habe reingerufen. Manni! Snackbär! Der ist Snackbär.
Ja. Den kenne ich vom Neo-Magazin Royal.
Also wirklich, guck dich das an, weil das war auch so eine Performance, wo danach die Journalisten das Feuilleton geurteilt hat, da darf auch gelacht werden. Wo ich auch gerade drüber nachdenken musste. Warum muss man es immer so betonen? Das ist auch so, das ist so sehr deutsch halt einfach. Dieses, da darf gelacht werden. Ja, man darf auch in anderen Inszenierungen wahrscheinlich lachen, die nicht so lustig gemeint sind, aber es ist doch generell eine gute, warum soll man das nicht dürfen?
Ja, das ist schwierig. Ich bin nicht so bekannt in diesen Wagner-Kreisen, aber welche Leute trifft man da? Also ist man da wirklich mit so den richtig hohen Tieren unterwegs? Sitzt du dann in der Loge so mit Walter VW und Herbert Miele jetzt, und sowas?
Jetzt heute Abend wird das nochmal gespielt. Heute Abend ist Frava Steinmeier da, unser Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier ist heute Abend zu Gast und guckt zu. Und neben solchen Leuten sitzt man dann da. Und das Geile ist ja, du hast ja, also die Logen sind eher scheiße, weil die nicht so eine richtig coole Akustik haben. Und unten da das Parkett, das hat die richtige Bayreuther Akustik, das UNESCO-Weltkulturerbe-Akustik, wo niemand genau weiß, woran das liegt. Deswegen darf auch nichts verändert werden, weil die nicht wissen, was jetzt die Akustik dann zum Negativen beeinflussen könnte. Mhm. Deswegen gibt es auch keine Sitzpolster und so, weil die Angst haben, dass es alles kaputt macht.
Dass sie die ganze Musik eingesaugt wird.
Eingesaugt wird. Ja, tatsächlich.
Über Jahrtausende die Musik richtig sammelt und die muss man wieder so rausschütteln. Ja,
dann muss man die rausschütteln. Und jetzt einfach alles weg. Das kann man nicht. Und das Coole daran ist, dass dann, glaube ich, auch einfach diese Leute auch am Parkett sitzen. Neben einem einfach dann so. Weil das ist so eine sehr, würde man von Wagner ja gar nicht denken, aber eine sehr bodenständige Geschichte. Das ist ein sehr bodenständiges Haus. Das sieht auch gar nicht aus wie so ein prunkvolles Opernhaus, wie man das so kennt. Sondern das ist so das bürgerlichste, schlichteste Opernhaus. Weil er halt das fürs Volk machen wollte. Und jetzt ist leider so gekommen, dass die Karten nur bezahlbar sind und nur Deutschlands Finanzelite da am Start ist. Aber naja. Wobei die Karten waren jetzt auch, ich habe jetzt auch Karten gesehen, so für 100 Euro oder sowas. Also das ist schon immer noch arschteuer, aber halt auch bezahlbar. Also geht hin, wenn ihr Bock habt.
Ergibt das Sinn, dieses Wagner-Universe? Also gibt's da, ist es vergleichbar mit heutigen
Marvel Cinematic Universe?
Marvel Cinematics, also gibt es da gute Crossover, gute Cameos?
Also generell,
gibt's da weitere Teile, Comics?
Generell bin ich ja immer wieder beeindruckt. Was viele nämlich nicht wissen, ist, das war das erste Theater, das Bayreuther Festspielhaus, wo das Licht im Publikum ausgemacht wurde. Mhm. Weil früher war es einfach gleißend hell in meinem Publikum, weil es gab ja auch schlicht einfach keinen Strom und man hat dann häufig einfach auch damals so Fackeln gehabt und sowas oder was auch immer. Also jedenfalls war der Zuschauerraum beleuchtet. Mhm. Und er hat irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen die aus, damit alle die Klappe halten, weil es war auch einigermaßen gängig, dass man geredet hat im Publikum. Was ja auch klar ist, wenn das Publikum genauso hell ist wie das andere, dann ist ja alles irgendwie eher so ein Event, wo man mal abends hingeht und lässt sich berieseln, aber es ist auch so, wie man vorm Fernseher sitzt und redet da auch manchmal miteinander. Mhm. Und er hat dann, Richard Wagner war derjenige, der gesagt hat, nee, wir machen das aus. Er war auch der Erste, der gesagt hat, wir verstecken das Orchester unten im Boden, wie es heute im Broadway zum Beispiel auch ja gängig ist, damit sich alle auf das Publikum, auf das Stück konzentrieren können. Und er hat auch dann, es wurde alles nach seinen Entwürfen gebaut, hat das es war quasi wie so eine Fernsehröhre, wie so eine Kinoleinwand. Also es war nicht mehr so offen, sondern er hat abgeschnitten den Rand so ein bisschen. Mhm. Und dadurch, also viele sagen, es war auch neulich so ein cooler Artikel im New Yorker, dass er quasi auch das Kino mit erfunden hat. Weil du sitzt da, ist wie ein Kino, hast kein Orchester, nichts. Also es ist einfach, du guckst wie ein Film. Und ja, deswegen hat er zum einen, ist das sehr vergleichbar mit dem Marvel Cinematic Universe. Mhm. Und zum anderen, ja, alle Opern machen grob Sinn und sind in einer Welt geschrieben. Ja, Lohengrin schön. Wird Parzival erwähnt, schon.
Ach, dann nice. Die letzte Oper. Okay, kommen die noch mal kurz vor. So, ja. Was wurde eigentlich aus? Und dann so, ah, der hat jetzt hier einen Krebsstand genau. am Rand und so. Nee, finde ich gut. Ich meine, wir sind ja immer auf der Suche. Die Superhelden haben sich jetzt langsam auserzählt. Was ist das nächste große Cinematic Universe? Ich freue mich auf eine Rückkehr des Bärenmarke-Bärs. Der ist für mich völlig untergegangen. Wo ist der? Ich glaube, es gibt diese Bärenmarkenschnitten nicht mehr. Der hatte viele gute Figuren auch in seinem Cinematic Universe. Vielleicht kommt der noch mal ran.
Kann Manni ja auch spielen.
Ja, zum Beispiel. So, der hat schon Bärenerfahrung.
Ich habe mir auch gesagt, eigentlich müssten wir so ein Reklam-Cinematic Universe wünschen wir uns ja. Mit den großen
Reklam-Helden. Ja, wo dann noch Bahnwärter, wie heißt der, Bahnwärter Thiel oder irgendwie sowas. Ja, genau. Solche Leute.
Die ganzen Leute.
Oder eigentlich wäre es gut, so eine Art Super Smash Brothers Spiel, nur halt so für Akademiker einfach, so wo dann irgendwie Effi Briest.
Heine gegen Heine selbst.
Effi Briest tritt an gegen Parzival oder irgendwie sowas. Ja. Das fände ich auch nicht schlecht.
Oh, finde ich auch nicht schlecht. Aber jedenfalls, es war total cool, weil ich war vor 2 Jahren ja schon mal da und da war es sehr einsam, da bin ich allein hingefahren, weil ich auch niemanden gefunden hatte, der Bock hatte auf Wagner-Festspiele, bin ich ganz ehrlich. Bin dann hingefahren und stand dann halt da immer in den Pausen rum, ein bisschen verloren und dieses Mal halt, war ich zum einen natürlich mit dem Kumpel da und aber auch dann mit Manni, der einem dann wirklich halt so in die Hand genommen hat und wir sind darüber gelaufen über den grünen elitären Hügel. Und das Geile ist ja bei Manni, alle erkennen ihn ja. Also zum einen aus dem Stück, zum anderen durch seine Körpergröße ist natürlich super leicht erkennbar und so. Und egal, wo er hingeht, er hat keine Chance, dass immer alle auf ihn zukommen und sich freuen, dass er da ist. Und dann sind wir am ersten Tag angekommen, haben ihn getroffen, haben die Karte von ihm bekommen. Haben uns dann irgendwie auf ein Bier in der Innenstadt getroffen, so waren schon gut drauf, sind dann auf den grünen Hügel gekommen, wo dann alle auf ihn zugelaufen sind und ihm alle irgendwas geschenkt haben, weil wir sind dann durch diese Snack-Meile gegangen, die es jetzt Corona-bedingt dann gab, wo er von allen ihm ein Bier ausgegeben hat, bekommen hat und dann hat sie so random, wurde ihm dann so ein riesen Brot geschenkt von so einem Bäcker, der da war, was er mir dann gegeben hat, was dann dazu führte, dass man leicht angetrunken mit riesigen Broten über diesen Festspielhügel lief. Und dann habe ich die liebe Karen getroffen, ein Fan von uns, eine liebe Podcast-UFO-Hörerin, die seine Ankleiderin ist, nämlich in dem Stück, weil die ganzen Solisten, macht die Garderobe für die ganzen Solisten bei den Bayreuther Festspielen. Und die hat mich dann noch abends eingeladen, mit den blauen Mädels Bowle zu trinken. Und ich hatte viele Fragen, als sie das gesagt hat. Ich habe natürlich sofort zugesagt, weil das klang interessant.
Wenn man die Chance hat, die blauen Mädels zu treffen.
Die blauen Mädels.
Sofort.
Stellt sich raus, die blauen Mädels sind einfach nur der Begriff für alle Einlassdamen und Frauen, die den Einlass machen, die Türen auch schließen.
Ah, also hat nichts mit der Blue Man Group zu tun.
Gar nichts mit der Blue Man Group. Viel weniger, als ich dachte, mit der Blue Man Group zu tun. Ja. Und da hat sich seit Jahrzehnten die Tradition entwickelt, weil die in den Meistersingern nichts zu tun haben, ungefähr 2 Stunden lang. Betrinken die sich dann hinter den Kulissen mit Bowle.
Ah, okay.
Und haben das dann zur Tradition gemacht, dass sie das dann danach fortsetzen. Und dann habe ich mich plötzlich ein bisschen so studentisch gefühlt. Also vor 2 Jahren, als ich da alleine war, war es halt so elitär und dann gehen alle auf ihr Hotelzimmer danach. Und jetzt war es plötzlich so, nee, du kannst doch mit den blauen Mädels trinken. Und ich dachte mir so, wie cool. Und aber dann wurde auch wieder ein bisschen Tradition und Kultur zurückgeholt, denn also haben sie mir den Standort geschickt, wo sie sich treffen. Ja, wir treffen uns an der Franz-Liszt-Büste.
Ah, okay.
Das heißt, gut. Das hat mich ein bisschen gefreut, dass dann halt auch noch, also Bayreuth kicks in, ein bisschen zumindest noch.
Ja, ja.
Also man trifft sich dann nicht irgendwo im Park, sondern man trifft sich dann an der Franz-Liszt-Büste.
Sehr schön.
Da war dann der Treffpunkt und dann waren sehr viele blaue Jungs und blaue Mädels, mit denen man da einen schönen Abend gebracht hat und viel erfahren hat in den Kulissen.
Ist, glaube ich, der beste Ort, um sich zu treffen, auch für Duelle oder sowas. Wir treffen uns um 13 Uhr an der
Franz-Liszt.
Dann zeige ich dir mal, wer hier den Haken hängen hat.
Ja. Dinge, die man sagt. Wir waren noch nie in einem Kampf.
Ich habe noch nie gekämpft. Tatsächlich noch nie eine Schlägerei. Ich habe einmal, das Nächste, woran ich an der Schlägerei war, war, dass irgendwann der coolste Typ der Klasse erfahren hat, dass ich Karate-Training mache.
Ja.
Und hat er gesagt, ja, schlag mich mal. Und ich so, nein, das verstößt gegen den Karateka-Kodex.
Nee, du hast gesagt, I couldn't possibly.
Und hat er gesagt, nee, doch, mach mal, schlag mich mal in den Bauch. Und dann habe ich tatsächlich einen Kamehameha-artigen Technik ausgepackt und habe gesagt, ja, nicht schlecht.
Hat er gesagt?
Das war's.
Du hast ihn doll geschlagen, er hat gesagt, ja, nicht schlecht.
Ja, so das war die Situation. Er hat gewonnen. Er hat auf ganze Linie gewonnen und alle Mädchen haben gekichert. Und das war's auch für mich kampfsporttechnisch. Das heißt, eigentlich habe ich da den Karateka-Kodex gebrochen, weil mein Karate-Lehrer das Erste, was er gesagt hat, ist, wir lernen Karate, um es niemals anzuwenden.
Im Prinzip Yoda.
Das war schon im Grunde, das war schon mal eine Ansage, einfach zu sagen, wo ich natürlich als pragmatisch orientierter Mensch sagte, gut, dann gehe ich, dann spiele ich.
Dann hast du deine Tasche Mario genommen DS. Und hinten raschelt es so und man hört so eine Tasche und Schlüssel und du gehst langsam raus. Ja. Und er so, er will. Ach so, nee, ist da nichts
für. Nee, ich will es ja nicht anwenden. Lauf weg. Er hat auch gesagt, was mache ich denn, wenn mich jemand bedroht auf der Straße? Ja, lauf weg.
Lauf einfach weg.
Ist, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann. Einfach weglaufen.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube, ich bin nicht so schnell.
Ah, ich weiß.
Weil ich bin lange nicht mehr gerannt. So aus vollster. Weil, ehrlich gesagt, Bundesjugendspiele damals, weiß ich noch, im Jahnstadion, da habe ich noch richtig, bin ich richtig gerannt. Da habe ich versucht, so schnell zu rennen, wie es geht. Seitdem habe ich nie mehr versucht, so schnell zu rennen, wie ich kann.
Ja, ich auch. Das macht man sehr selten. Und ich bin auch bei den Bundesjugendspielen nicht so schnell gerannt, wie ich konnte. Nee. Weil ich habe die Strecke auch falsch verstanden. Irgendwie, das war dann so.
Dass man muss um die Hürden rumlaufen.
Nee, weil wir sind alle losgerannt und dann, weil der So, Entschuldigung für diesen kurzen, unangebrachten Soundeffekt gerade. Wir hatten gerade massive technische Probleme. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Mitten im Studio
schlägt
ein Blitz direkt in den Laptop ein. Das ist ungewöhnlich, aber kommt vor manchmal.
Ist ungewöhnlich. Wir haben es gegoogelt und selbst dafür gab es dann eine einfache Lösung. Und die konnten wir jetzt klären.
Die kommen durch die Klimaanlage rein. Einfach, die schlängeln sich, der Blitz schlängelt sich durch die Klimaanlage und zack, trifft das schwächste Glied.
Was ich gehört habe damals, was mich mein Leben lang verunsichert hat, waren Kugelblitze.
Ja.
Weil mein Vater hat mir irgendwann von der Existenz von Kugelblitzen erzählt, die in Räume reinkommen, gefühlt.
Die nicht mal anklopfen.
Die nicht mal anklopfen.
Die
mal
die Tür auf.
Die reinplatzen, dich erwischen bei was auch immer du gerade machst und dich
vorwurfsvoll anschauen.
Vorwurfsvoll anschauen, ehe sich dann umbringen einfach.
Ja.
Und da habe ich aber danach auch nicht mehr viel von gehört. War so ein bisschen so, ich dachte, das wäre ein größeres Problem, als es dann rausstellte zu sein.
Ich glaube, das war ein Phänomen in den 80ern, dass es die halt wahnsinnig viel gab. Als auch irgendwie die Amerikaner mit Tesla-Spulen experimentiert haben und Blitzattacken, Blitzangriffe bei Pikachu und so, da kam das alles her ursprünglich, das kam ja alles aus der amerikanischen Forschung. Die haben ja tatsächlich versucht, Elektromäuse zu züchten.
Ja.
Also haben versucht, Mäusen die Fähigkeit zu geben, Elektroblitze zu schießen. Das wurde dann alles aufgefangen, japanische Spione und so entstand dann Pikachu, um das zu veröffentlichen an die Welt.
Mhm.
Sozusagen, ohne dass sie preisgeben mussten, dass sie Spione hatte und so weiter. Ich glaube, da gab es so einen Elektro-Hype. Das ist super, super langweilige Geschichte. Sorry.
Langweilige
Sorry.
Geschichte.
Deswegen, glaube ich, gab es da diesen Elektro-Hype, wo dann plötzlich auch Blitze in aller Munde waren, sprichwörtlich.
Ja, wortwörtlich. Also
wortwörtlich, direkt. Und deswegen war das, glaube ich, ein Thema, das heute untergeht.
Ja, das geht unter. Ja, wie gesagt, es ist auch eine wahnsinnig zähe, langweilige
Ultra, alles, was Geschichte. Mit Blitzen zu tun hat, ist langweilig
alles,
und zäh.
Alles, was mit Pikachu, Blitzen und Spionage zu tun hat, ist unglaublich zäh und langwierig. Nee, aber deswegen dachte ich, wäre ein großes Problem. Bislang keine Erfahrung mit Kugelblitzen gemacht. Höchstens eher mal mit richtigen Blitzen. Aber auch die waren nie gefährlich. Dieses Ganze, man stellt sich nicht unter Bäume und nicht rausgehen bei Gewitter und so, ist doch auch ein bisschen Humbug, oder?
Ja, ich finde es vor allem halt schwierig, dass Leute überleben, die ja vom Blitz getroffen werden. Weil ich denke mir, die Wahrscheinlichkeit, überhaupt getroffen zu werden, ist so extrem gering.
Und dann will man
und
auch
dann
sterben.
Überlebt man auch noch. So, also dann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du so ein cooles Blitz-Tattoo auf dem Rücken hast. Ich will das jetzt gar nicht verharmlosen, aber es ist
ich
cool.
Ich glaube auch nicht, dass es so ein Blitz-Tattoo, so ein Harry Potter-eskes.
Nein, aber ich sage ja nur, es ist nicht die schlechteste Geschichte. Du hast halt sofort auf Tinder eine gute erste Line. So, ich wurde mal von einem Blitz getroffen, als ich dein Bild gesehen habe. Und 2009.
Nee, aber so dieses, was man bei Tinder manchmal liest, dieses drei Sätze über mich, zwei Fakten, eine Lüge.
Ah ja, genau.
Und dann ist dabei, ich wurde vom Blitz getroffen.
Ja, also, ja, genau. Ich war schon mal in Madagaskar, ich habe einen sehr großen Penis und ich wurde von einem Blitz getroffen.
Ja, du warst noch nie in Madagaskar, richtig.
Ja, sowas. Das ist gar nicht schlecht. Das kann man dann halt machen. Aber das ist so ein Ding, ich meine, wir alle wissen, okay, fuck, wir haben Roadrunner gesehen, Armbosse fallen vom Himmel, Klaviere fallen vom Himmel, alles.
Nee, eigentlich nur die beiden.
Genau, die beiden. Und davor habe ich Angst, weil da wirst du nicht überleben. Aber ein Blitz? Ach, weiß ich nicht.
Nee, genau. Auch das, ne? Lernen von amerikanischen aber hier sind wir wieder bei den Amerikanern, ne? Die uns weismachen wollen, Blitze sind nicht so gefährlich, wie sie vielleicht einfach sind. Weil in den ganzen amerikanischen Cartoons kennt jeder dieses Skelett, was man dann kurz sieht? Eine Comicfigur wird vom Blitz getroffen. Hell, gleißend helles Licht, nach außen hin, zacken, nach außen hin, in der Mitte das Skelett zu sehen. Und danach ist meistens alles gut. Vielleicht raucht man noch ein bisschen.
Ja, genau. Und dann halt so die Haare stehen zu Berge.
Zu Berge.
Und all das. Das einzige Moment, wo man Berge sagt, ist einfach stehen zu Berge immer. Aber das ist auch das Einzige. Aber Strom ist auch. Also will gar nicht so tun, als hätte ich Strom verstanden, irgendwie gar nicht auch so. Ich war am Wochenende unterwegs unter einer Plane, ich war lange unter einer Plane und dann war die Plane irgendwann statisch geladen und alle Haare stehen zum
zu Berge.
Zu Plane in dem Fall.
Bist du denn und zu Plane, bist du mit dem Auto zu Plane gefahren oder bist du mit dem Zug zu Plane?
Nein, da wurde mit dem Güterzug, Auto,
wie du so eine, unter so einer Plane hängst.
Nee, ich bin so auf einen schon fahrenden Zug so lang, ganz lange nebenher gerannt, hab dann mein Gepäck reingeworfen und hab's dann noch geschafft, gerade reinzukommen, um zur Plane zu kommen. Bin dann da ausgestiegen. Und
mit zu Berge stehenden Hagen zu Plane aus.
Richtig, und an der Plane und dann auch da, keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, was da passiert. Was da los ist, warum jetzt diese Plane zu Berge und das ist alles völlig konfus.
Ich war ja in Italien, bin mal mit dem Auto hingefahren.
Du warst in Italien?
Ja, ja, wie gesagt, hatten wir ja schon das Thema. Stefano in Italien. Arrivederci. Und da war ich mit Schweizern. Und ich bin dann, wir sind zusammen gemeinsam über den Gotthardpass gefahren,
ja,
wo uns auch ein Zug entgegenkam, ein Dampflok. Und für mich war das das größte Ereignis. Ich bin gefahren, heißt, ich konnte jetzt nicht immer so lange hingucken, wie ich wollte. Es fielen Sätze wie, kannst du mal das Lenkrad halten? Ich würde gerne diese Bahnlänge angucken. Wurden alle abgeschmettert. Aber auch, weil die Deutsch nicht verstanden haben. Aber gut. Jedenfalls, dann habe ich dann diesen Zug angeschaut und dachte mir, Wahnsinn. Aber die Schweizer waren nicht so beeindruckt davon, weil die das, glaube ich, häufiger sehen. Das war generell den ganzen Trip so. Weil ich als jemand aus Köln und dem Rheinland, dem flachen Rheinland, bin jetzt ja nicht Berge gewohnt, aber überall Berge.
Wahnsinn.
Und die sind ja richtig hoch und dann auch schön. Und dann fallen da Bäche runter, so Sturzbäche. Sturzbäche zu Berge fallen runter und diese Wälder. Und das ist ja einfach unfassbar schöne Natur, die ich so nicht kenne. Du kennst dich ja, aber du bist ja in der Nähe von München.
Ja, es ist, ich glaube, ein ganz einfaches System, weil Berge machen eine Landschaft einfach mehr
3D.
So, du siehst in der 3D-Dimension.
Es muss mehr rendern.
Wenn du sonst einfach flach bist, dann siehst du Himmel und Boden, aber so, das macht's einfach, da ist mehr los. Es ist wie so eine Kulisse. Berge sind eigentlich eine Art Weltkulisse.
Bühnenende.
Genau, wo einfach mehr zu sehen ist, wo du einfach eine Dreidimensionalität hast.
Setzt halt auch Dinge in Perspektive, ne? Weil jeder von uns weiß, wie ein Baum, wie groß ein Baum ist.
Ja.
So ein Durchschnittsbaum. Wenn du aber flaches Land hast und du siehst hinten so einen Baumgipfel, weißt du ja nicht, wie groß ist denn der Baum. Wohingegen, wenn du so einen Berg siehst, ein Riesenberg und dann siehst du ja fast den ganzen Baum oben auf dem Gipfel noch stehen, dann hast du ja erstmal eine Perspektive. Das heißt, weißt du, du hast immer so einen Maßstab, hier Banana for Scale mäßig.
Ja.
Hast du dann bei so einem
Gotthard
Berg.
Gotthard for Scale, du weißt immer, was los ist, ja.
Genau, hast du eine Eiche for Scale vom Gotthard.
Und wenn jemand auf dich zukommt, weißt du, ah, der ist so und so groß, weil du hast den Gotthard im Hintergrund, so, du weißt genau, was los ist.
Ja.
Aber es ist auch so, ich bin da unsicher, weil ich meine, wir sind ja Ästheten. Und wir lieben das Schöne in der Welt, aber es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze, warum wir Dinge schön finden, die wir schön finden. Ne? Also kann man natürlich evolutionär versuchen zu erklären, die ganzen Sachen. Und ich habe letztens gehört, weil ein beliebtes Motiv für Maler sind ja immer Landschaften. Die malen ja ständig Landschaften.
Ja.
Und ich habe gehört, warum Menschen so gerne Landschaften anschauen, ist, weil man da einfach einen guten Überblick hat. Und da sieht man den Säbelzahntiger schon lange heranrasen. Und deswegen mag man es, große, offene Flächen anzuschauen, weil der Mensch da einfach darauf gepolt ist, das gut zu finden.
Auch kennt man ja aus Filmen, aus Horrorfilmen. Ah, Gott sei Dank, eine Lichtung.
Ja, endlich so, die Lichtung.
Endlich eine Lichtung.
Endlich die Lichtung.
Lichtung.
Das hört man so oft. Also das ist.
Oh, hier ist eine Lichtung.
Sie endlich sagen, die Lichtung.
Aber auch in Büchern immer so. Und dann stießen sie auf eine Lichtung.
Ja, ist immer gut. Ja, gut. Es ist ein kürzer Durchschnaufmoment.
Es ist ein Plateau, wo du kurz mal Überblick hast und entspannen kannst.
Wo ich mir mal dachte, so, da ist für mich plötzlich Jahrhunderte Kunstgeschichte in den Bach runtergeflossen. Weil ich mir dachte, das ist der Grund, einfach weil man den Säbelzahntiger gut sehen kann. Deswegen schaut man sich Landschaften an, all diese tollen Künstler spielen eigentlich nur mit unseren ureigensten Instinkten. Mich hat das enttäuscht. Mich hat das sehr enttäuscht. Ist vielleicht auch Quatsch, weil im Grunde kannst du ja alles evolutionär erklären. Weil du kannst sagen, warum mögen Menschen Kaffee?
Kaugummi.
Kannst du sagen, ja, weil die evolutionär darauf gepolt sind, wach zu bleiben. Gut, wird nicht falsch sein, weil per Definition kann nichts, was wir sind, nicht per Definition, per Evolution erklärt werden.
Ja,
von
ja,
daher,
stimmt.
Es ist so, es ist ein bisschen langweilig, aber hat mich desillusioniert.
Ja, mich jetzt auch da desillusioniert, weil es ist halt, ich finde, Begeisterung zu empfinden für zum Beispiel diese Dampflok wird auch dann genährt, wenn es halt auf, wenn die Begeisterung auch im Auto auf fruchtbaren Boden stößt. Wenn da aber drei Leute sitzen, von denen einer pennt,
richtig,
und zwei sagen, ja, die fährt hier immer lang, ist es halt nicht mehr, man empfindet es nicht mehr so doll.
Ja.
Das heißt, auch, also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und das finde ich ich mag viele Eigenschaften an mir nicht. Das mag ich wiederum. Und ich finde, das ist, wird auch bei allen immer gesagt, ich selber nehme es bei Menschen, anderen Menschen auch als positive Eigenschaft wahr, seid begeisterungsfähig.
Begeisterungsfähigkeit ist das Beste. Ich glaube, deswegen wollen Leute auch Kinder. Weil Kinder haben noch diese Magie in den Augen. Oder auch Hunde oder so. Irgendwie, wenn du so ein Video siehst von einem Hund, wo jemand so die Decke hochnimmt und oder danach weg ist. Und der Hund so, what the fuck? Was war das denn?
Ja.
Und alle so, ja, geil. Also,
Hunde glaube, sind so Hype-Men in ja, Women.
Ja.
So, die sind einfach hyped. Ja. Immer am Start. Außer bei Blaubeeren.
Ja, da Blaubeeren hassen die einfach, wirklich. Da gibt's ein, habe ich auch letztens Video gesehen. Also, ich check Hunde mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, was fake ist und was echt. Da meinte er so, ja, der Moment, wenn der Hund versteht, dass wir seinen Lieblingsfilm angemacht haben. Und da kam halt dann so dieses Pixar-Intro und da gibt's ja immer so diese Logos von den verschiedenen Studios und was weiß ich, DreamWorks und verschiedene. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo der Film individuell wird, wo der Film, man merkt, ah, das ist dieser Pixar-Film.
Yeah.
Und der Hund war schon aufgeregt die ganze Zeit während den Logos und als er dann gesehen hat, ah, es ist ab, dann hat er sich richtig gefreut. Wo ich mir dachte, vergiss es, damit das funktioniert, muss so viel, also erstmal muss der Hund überhaupt checken, was ein Film ist. Der Hund muss checken, dass es mehrere Filme gibt. Der Hund muss verstehen, dass mehrere Filme denselben Anfang haben, aber ab einem gewissen Punkt individuell werden. Aber
guck mal, so eine Familie, bei der er wohnt, die werden wahrscheinlich ja, sagen wir mal, jeden dritten, vierten Abend einen Film gucken. Vielleicht sogar jeden. Ja,
bei einer 7-Tage-Woche dann, nee. Jeden dritten Tag. Deswegen hast du gesagt dritter, vierter, damit du sagst immer mittwochs, oder was? Immer mittwochs und sonntags.
Nee, ich bin jetzt eher generell einfach numerisch durchgegangen.
Dachte nee, mir, das kannst du nicht machen, wenn du sagst, bei einer 7-Tage-Woche, ja, wenn du jeden dritten Tag einen Film guckst.
Dann guckst gibt's ja manche jeden, Samstage, es gibt man
ja,
das. Ne?
Meinst du guckst ja jeden Wochentag dann ein, das geht nicht. Du musst ja, Teiler deswegen, durch sieben nehmen.
Nee, ich dachte eher so, jeder dritte im Sinne von, man geht jetzt nicht von Wochentagen aus, sondern wenn man alle Wochentage übereinander schreibt und dann alle Samstagen kriegen einen Strich, dann hat man ja trotzdem so statistisch an jedem dritten Tag einen Film geschaut.
Also jeder Dienstag und jeder Samstag, sagen wir mal. Also durchschnittlich jeder dritte Tag. Okay.
Genau, gut. Sowas war gemeint. Mhm. Ja, und da wird er ja viele Filme in seinem Leben mitbekommen haben und wahrscheinlich, ich kann mir das schon vorstellen, er muss ja nicht wissen, dass es ein Film ist. Er muss nur wissen, ah, das ist eine Situation, die ich jetzt durchmachen werde, die mir Spaß macht. Nämlich immer diese, und hier sind wir ja gar nicht so weit weg von DogTV und diesen lustigen tanzenden Erdbeeren mit den lustigen Gesichtern, die haben einen Ballonkopf, die haben einen Ballonkörper. So, und wenn Up ist sein Lieblingsfilm, mit dem ja, der lustigen kann schon Ballons.
Sein, ja. Trotzdem, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, was das angeht, weil der muss ja eigentlich das Hollywood-Studiosystem verstehen. Um zu checken, was da passiert, was da vor sich geht. Ich verstehe das, wenn überhaupt der Fernseher angeht, dass er sich dann freut, dass er checkt, was da los ist. Aber dass Tiere zwischen verschiedenen Filmen unterscheiden können,
oder was einfach nur gut gestaged.
Es ist alles immer gut gestaged.
Nee, weil
keine Ahnung, da sitzt halt jemand und zwickt ihm dann in den Rücken oder was und dann
Nee, ich glaube,
dann schreit er auf Schmerz, weg,
weil es zu toll ist.
Und der dumme Zuschauer interpretiert das als der hat verstanden, dass jetzt sein Film losgeht. Bullshit. Ich glaube das nicht.
Und wie weit kann man das treiben? Der Moment, wenn dein Lieblingsrochen merkt, dass ein guter Film, wie lange? Der Moment, wenn Quallen die Star Wars Melodie hören. Also wie weit kann man dieser Moment, wenn Tiervideos treiben, bis man irgendwann sagt so, ja, das ist jetzt Bullshit. Moment, wenn Korallen feststellen, dass Beethovens 9. läuft. So, das ist doch.
Ja, genau. Also Beethovens 1. bis 7. völlig uninteressant.
Einfach das typische Rumgewaber der Korallen. Genau,
wackeln. Aber 8 und 9 ist und einfach alle links, rechts.
Und alles wird nochmal mehr in die Höhe gestreckt und die ganze Korallen von links nach rechts.
Ich verfolge jetzt auch. Das Problem ist, TikTok oder generell diese Kurzvideo-Algorithmen, die checken ja immer, was du anschaust und geben dir mehr. Auch wenn du es nicht gerne anschaust.
Yeah.
Auch wenn du es anschaust und dich polternd darüber aufregst.
Yeah.
Das weiß der nicht. Der hat ja ein seltenes Mikrofon an. Der sagt dann einfach ja mehr davon. Und der spielt mir jetzt ganz viele Videos in die Timeline von Hunden, die auf Knöpfe drücken. Es gibt so Leute, manche Leute, die haben Hunde und die erziehen die so, dass sie auf Knöpfe drücken, die dann einen Soundeffekt abspielen und damit können die kommunizieren. Und richtig gut fand ich den einen Hund, der hat dann wirklich wie so eine ganze wie ein Klavier vor sich mit ganz vielen Buzzern. Und dann drückt er auf einen Buzzer, der beschrieben ist mit Treat. Treat, 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 treat. Und der hat so oft auf diesen Buzzer drauf gedrückt, dass der Buzzer irgendwann aus der Halterung rausgeploppt ist und daneben lag und dann er ganz unsicher: Help, 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 help. Und das fand ich einerseits so lustig, dass er gesagt hat: Ich brauche Hilfe, um meinen Treat-Button bitte wieder zu aktivieren.
Help, help.
Aber, aber dachte mir auch, nein, das, die trainieren immer halt an auf die zwei Knöpfe. Ich weiß es nicht. Ich unterschätze vielleicht Hunde, vielleicht sind Hunde super schlau. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass sie einen eigenen Willen haben, weil das würde einfach zu viele Dinge rückwirkend in meinem Leben zu sehr furchtbaren Aktionen machen. Und ich habe viele Hunde beschimpft und ganz fies angeguckt. Und deswegen glaub nicht dran.
Ich habe ja auch mal gehört, dass man sozusagen so ein Alpha ausstrahlt, der Alpha zu sein, wenn man den lange in die Augen guckt und das Blickduell gegen Hunde gewinnt. Ne?
Ja.
Also wer zuerst wegschaut, verliert. Und seitdem mache ich das bei Hunden immer, weil ich mir das nicht die Böse geben will, gegen so einen Chihuahua zu verlieren.
Mhm.
Und deswegen gucke ich die immer lange an. Und manchmal ist es unangenehm lang. Und auch wenn ich dann von der Seite angesprochen werde und so, Stefan, wir müssen jetzt weitergehen, bin ich halt noch in diesem Blickduell gefangen.
Ja.
Weil ich seitdem, ich will mir diese Blöße nicht geben.
Aber warum nicht? Warum ist dir das
wichtig, über den Hund zu stehen? Der die Gegend gehört. Und was muss ich dann machen?
Achso, du meinst, dass du dann irgendwann dich ihm unterordnest und dann ihm
Befehle folgen? Nee, das ist ja der Moment. Das ist ja der, genau, er ist dann federführend. Und ich bin untergeordnet.
Er ist federführend. Okay, gut. Und du musst der Feder folgen, du bist federuntergeordnet.
Er ist federführend und wer schreibt, der bleibt. Also dann, wo bleib ich denn
dann? Was liegt, das bringt so. Das sind halt die Regeln der Tierwelt.
Das sind die Regeln der Natur.
Das ist das Problem. Ja, da kommst du ja auch nicht mehr raus.
Da kommt man nicht raus, nee.
Nee, und deswegen, es gibt, ja, das stimmt schon.
Ich verliere keine Blickduelle.
Aber ganz merkwürdig, dass es Hierarchien zwischen verschiedenen Spezies geben kann, oder? Also ich kann verstehen, dass ein Hund einen anderen Hund anbellt. Aber wenn du jetzt so einen Pinguin hast oder so, und so ein Pinguin und so ein Hund machen ein Duell, der wird der sagen, ja, du bist, wir sind ja, haben ja andere Regierungssysteme. Pinguine, Königspinguine vor allem sind ja leben in der Monarchie. Hunde ja in so einer Stammes, der Stärkere gewinnt.
In so Nomaden-Rudel gehabt.
Ja, was Nomadisches, was Parasitäres natürlich auch. Sie gehen in die Menschenwelt.
Was Paraelitäres.
Richtig, Paramilitärisches.
Was Paramilitäres.
Sie gehen da rein und zecken sich quasi an den Mensch an. Der Mensch kontrolliert sie aber auch. Also es ist eine ganz merkwürdige Staatsform.
Welche Tiere haben die ähnlichste Staatsform wie wir?
Oh, das ist eine gute Frage. Welche Staatsform haben wir überhaupt? Müssen wir uns auch mal überlegen.
Ja, okay.
Leben Demokratie. Wir noch in der Demokratie?
Ja, okay.
Ernsthaft, dass du da wirklich mal Stellung beziehst, Stefan.
Ja.
Weil ich spreche das oft an, aber du wieselst dich dann da oft raus. Leben wir noch in der Demokratie, ja oder nein?
Ja,
okay, gut. Okay, dann kann ich dir 3 Artikel schicken, weil ich würde da gerne intensiver mit dir drüber reden.
Also, welche Tiere
wahrscheinlich haben ein Bienenstock, oder? Sowas, die wirklich so ein Klassensystem
gar
haben.
Gar keinen Fall. Die haben eine Königin.
Die schlafen nicht.
Die sind wirklich in der Monarchie. Königspinguine tun nur so.
Ja, welche, stimmt schon.
Aber die gemeinsame Entscheidung treffen, um dann weiterzuziehen. Vielleicht so Termiten oder sowas, weiß ich nicht. Da gibt es einen Termitenkönig.
Das kann schon sein. Oder so Fledermäuse oder so Schwarmen. Oder Gänse oder sowas. So Gänse, die unterwegs sind und dann, die sich so zusammenschließen und die ja dann nur so schnell fliegen wie der langsamste.
Die
sich
zusammenschließen, wie zu einem großen Schwan?
Ja, zu so einem großen Flugzeugsort, so einem Megasort. Einfach wie so ein großer Schwan. Das wäre natürlich geil. Das ist ja auch das Ding mit so diesen Sardellenschwärmen, wo ich mir denke, formieren die sich manchmal so, dass die aussehen wie eine größere Sardelle?
Also eine riesige Sardelle.
Also, dass die verstehen, wie sie selbst aussehen und das dann imitieren. Aber ich glaube nicht, die haben sich für den Ball entschieden oder einfach für irgendwelche Schwarmmuster. Aber dass die mal wirklich so einen Donut darstellen oder sowas. Die könnten ja völlig ganz neue Intelligenz
meiner Meinung nach erreichen. Wenn die viel enger zusammenschwimmen, also weil alles sieht ja noch nach Schwarm aus, ne? Wenn die aber eher enger zusammenrutschen würden, dann könnte es ja aussehen wie ein anderer Haifisch zum Beispiel.
Ja.
Oder wie ein Wal. Und dann würde der Hai vielleicht weggehen. Aber so schwimmt er einfach durch diesen Sardellenschwarm und ist so ein bisschen, der Schwarm will überleben, aber dem Individuum ist es egal.
Ja, vor allem, du könntest aussehen wie ein Hai, der irgendwie so ein riesiges Schwert im Maul hat oder so. Oder irgendwas noch cooleres.
Oder eine Augenklappe.
Ja, oder eine Augenklappe. Ja. Du kannst ja alles draus machen oder eine Leiter oder so. Und dass der halt eine Leiter auf dem Rücken
Highlight
hat oder irgendwie sowas in der Richtung.
Das wäre ein richtiges Highlight.
Haha, nice. Sehr schön. Wo der andere Hai einfach sagt, ho.
Der hat eine Leiter.
Oder sowas Witziges, so ein Hai mit Schwimmflügeln oder sowas.
Ja.
Das fände ich witzig.
Wo der andere Hai auch nicht anders kann als
ja, war geil.
Ein bisschen wie die Unterrichtsstunde von Professor Lupin in Star Wars 3. Star Wars 3. in Harry Potter Teil 3.
Wo die sich alle in Mücken verwandeln.
Nee, wo die sich gegen diesen Gringotts kämpfen.
Und genau, die steigen alle aus diesem Spiegel der Wünsche raus. Und dann müssen die dann irgendwie sagen, Patronus. Und dann,
genau, die lernen noch diesen Patronus und dann aber passieren lustige Dinge.
Genau, aber hat nicht der eine auch den Ring, wo er dann irgendwie unsichtbar werden kann?
Ja, genau, aber den wirft er dann wieder in den Spiegel rein, wo er dann schmilzt.
Ich habe letztens noch
mal... Und dann sagt Gandalf, ich heiße Dumbledore.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen. Denn damit hast du all deine Finanzen im Blick. Alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Ich habe letztens noch mal nachgedacht über Herr der Ringe 1. Und du hast den ja wahrscheinlich noch im Kopf. Diese Szene, wo die Bösen, die Nazgul, die Ringreiter, die Ringgeister, nach Bre gehen und dann in diesen Raum reingehen und mit den Schwertern die Betten zerstechen. Ne?
Ja.
Was zur Hölle passiert in dieser Szene? Damit das funktioniert, muss Streicher Aragorn mit den Hobbits in dem einen Gasthaus...
Wir gehen durch den ganzen Morgen, ganzen Tag jetzt.
Wir gehen durch den ganzen Tag
also,
durch.
Wie soll das funktionieren?
Die Hobbits kommen da an.
In Bre.
Frodo meldet sich als Herr Unterberg. Und mietet ein Zimmer.
Ja.
Dann treffen sie auf Streicher, der irgendwie versteht, oh, hier sind Nazgul in der Gegend. Also was macht Streicher? Streicher sagt, oh, welches Zimmer habt ihr gebucht? Auf Unterberg? Ah, Zimmer 4. Ah, dann gehe ich da kurz hoch und stopf die Betten mit die Bettdecken und präpariert es so, als würden da Leute schlafen. Mhm. Und dann sagt Pippin, oh, ich bin müde, lass ins Bett gehen. Nein, wir gehen nicht in Zimmer 4, wir gehen in anderes
wir
Gasthaus.
Wir gehen ins Gasthaus zum abgefuckten Pony.
Das gegenüber ist.
Das gegenüber liegt, genau.
Später in der Nacht kommen die Ringgeister, wahrscheinlich, weil sie gecheckt haben, dass irgendjemand den Ring aufgesetzt hat. Frodo setzt den Ring ja kurz auf. Und deswegen haben die da so eine Art GPS-Ping, da ist was.
Ja, aber die haben hin. aber aber die haben diesen Ping, der nur auf 100 Meter genau ist, sagen
genau.
wir mal.
Naja, das weiß ich gar nicht, weil die finden ja das richtige Gasthaus, da wo Frodo den Ring aufgesetzt
die
hat.
Die müssen aber gefragt haben mit ihrer Nazgul-Stimme.
Richtig, die gehen jetzt zum...
Wo ist denn Unterberg?
Aber die wissen ja nicht Unterberg.
Nee, deswegen werden die
das heißt, sie fragen, Beutlin. Und der Gast wird, na Moment einmal, so Beutlin haben wir jetzt nicht. Wir haben so, und dann so, ja, vielleicht.
Nein, das ist Wolfgang Völz, Captain Blaubeer, es fragt doch.
Nein, das und haben dann, wir nicht.
Und dann, naja, wir haben nur ein Zimmer besetzt heute auf Unterberg. Ja, das kann auch sein. Und dann gehen die in das Zimmer, machen die Tür auf, gehen über die Betten, zerstechen die, während Aragorn im anderen Gasthaus sitzt, sagt, haha, haben wir denen jetzt einen Prank? Ein Prank ist ein Prank.
Ist ein Prank. Bunde. Die haben kein Blut an den Schwertern.
Nichts.
Überall fliegen Federn rum.
Der Gastwirt sagt auch, Leute, habt ihr einen Schaden?
Habt ihr einen Schaden, das bezahlt ihr aber jetzt, oder was? Und hattet ihr was aus der Minibar? Nein. So, die haben es zerstochen und haben aber dann ihrer Meinung nach die Aufgabe abgeschlossen.
Genau, weil der nächste Punkt für die Nazgul wäre, ja, dann lass uns halt mal in den anderen Gasthäusern, also die beraten sich kurz und setzen sich auf die Betten enttäuscht.
Setzen sich enttäuscht auf die Becken.
Und lassen die Schultern hängen und sagen,
nee, machen ein Spiel mit dem Schwert so im Holzboden, haben die so reingeschickt und drehen dann so, weißt du, diese Dinge, die man macht, wenn man gerade Langeweile hat.
Genau, tappen so mit ihren Reiterschuhen auf den Mund.
Ja, was machen wir denn jetzt?
Ja, also wollen wir vielleicht erstmal,
jetzt darf ich, du hast mir heute gesagt, ich darf auch mal eine Entscheidung
Gary,
treffen.
Nein, Gary, hör mal zu kurz. Lass uns mal in die anderen Zimmer von demselben Gasthaus gucken. Nur mal gucken.
Aber hier sind die ja nicht mehr, wir haben gefragt, Frodo, Beutlin, Auenland, die haben gesagt, Unterberg, das ist...
Solche fucking Wichser, ey, dann machen die auch noch in den Betten jetzt, da die Bettdecken voll.
Wir haben gesagt, wir fluchen nicht mehr. Wir haben gesagt, wir sind keine...
okay, aber ich find's schon ein bisschen frech, dass die uns hierher locken und dann auch noch die Betten präparieren. Ich meine, wir haben uns den Job nicht ausgesucht. Wir sind verflucht, okay?
Wir wurden geprankt, okay? Wir wurden geprankt.
Es hört uns niemand, du kannst normal reden.
Wir wurden geprankt.
Ja, ne? Wir wurden geprankt.
So, und das ist halt scheiße so, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber wir müssen jetzt auch, und ich finde, da hat Gary total recht, den du auch heute Morgen gesagt hast, dass er immer wieder mehr entscheiden darf, dass wir jetzt
nach vorne gucken. Ja, dann entscheide doch, Gary.
Und nicht immer nach hinten gucken.
Gut,
du guckst immer nur nach hinten.
Justus, dann geh du doch mal in Raum 3 und Manuel, du ins Raum 4.
Nee, ich finde, weil das Gasthaus hier ist jetzt, haben wir ja jetzt einmal quasi.
Wir werden uns doch nicht pranken und dann im selben Gasthaus bleiben.
Wir haben doch Wolfgang Völz gefragt, wo wir genau jetzt hier auf Unterberg treffen. Das sind die Beutlins Halblinge, die wir gesucht haben.
Währenddessen im anderen Gasthaus. Die hast du gesehen, wie die da reingestanden haben? Und was machen wir jetzt?
Ja, jetzt gehen wir ins Bett, oder? Ja, wir schlafen einfach, oder?
Sind doch noch im anderen Gasthaus.
Frodo, chill, okay? Du hast dir viel zu viele Gedanken. Die ganze Reise, weißt du, ich bin zum ersten Mal aus dem Auenland raus. Ich bin zahm. Ich bin erst mal aus dem Auenland.
Das weiß ich doch, weißt du, wer du bist.
Ja, ich sag.
Ich meine, wir mussten die Lichter löschen, damit die uns nicht sehen, aber ich kann dich an der Stimme noch erkennen.
Ach, lass mal ein bisschen leiser. Aber ich meine nur so, ich bin zum ersten Mal raus und du bist die ganze Zeit nur am Mäkeln und wir sind am Fliehen. So. Und jetzt lass mal einfach chillen.
Wir sollen jetzt hier schlafen, wo gerade 100 Meter weiter die den Raum auseinandergenommen haben.
Lass gute Nacht sagen, aber nach dem gute Nacht sagen noch ein bisschen reden. Ja?
So. Nee, das hasse ich. Lass uns wirklich nach dem gute Nacht sagen nicht mehr reden. Dass man weiß, wann man, weil sonst denke ich die ganze Zeit nach, worüber könnte ich reden.
Mary, du rauchst schon wieder Pfeife. Ohne Scheiß, du rauchst zu viel.
Pippin, hast du eine Wurst in der Hosentasche? Hast du die gegrillt gerade? Und
ja.
Zurück bei den Ringgeistern. Gut, dann lass uns nach Hause gehen für heute. War ein blöder Tag. Leute, jetzt lasst euch doch nochmal nicht so hängen, Mensch. Wir sind die Ringgeister.
Ja, aber dann kriege ich wieder, weil ihr habt mit dem ja nichts zu tun, weil ihr immer euch schön raushaltet. Ich muss wieder Sauron sagen.
Das stimmt nicht.
Nein.
Das stimmt nicht.
Wann hast du das letzte Mal Sauron gesagt, dass wir die Aufgabe nicht richtig ausgefüllt haben?
Als du krank warst, habe ich alle Briefe
geschrieben. Das war einmal vor 53 Jahren.
Ja, und?
Ja, ich sag nur, ich habe die letzten Jahre immer mit ihm gesprochen. Jetzt muss ich wieder mit ihm telefonieren und ihm gleich sagen, dass es nicht geklappt hat. Und dann kann er mal mit den anderen, was ist mit euch denn los?
Ja,
hätte ich mir doch die 18 gemacht. Ne?
Was sollen wir denn machen? Wir können nicht sehen, wir können nichts riechen, wir können nichts machen.
Wir sind quasi tot.
Wir sind nahezu nichts. Das Einzige, was wir haben, ist dieser GPS-Ping, wenn jemand seinen Ring aufsetzt.
Und diese coolen Rüstungen.
Ja, die sind cool.
Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause, gehen ins Bett.
Wo ist unser Zuhause?
Diese grüne Festung.
Minas Morgul?
Minas Morgul.
Wir sollen jetzt noch, Alter, es ist nach 10, sollen jetzt noch nach Minas Morgul reiten.
Okay, wir bleiben hier.
Lass uns hier schlafen.
Wir schlafen hier.
Jetzt haben wir halt alle Betten zerstochen. Was war das denn für eine Aktion, Paul?
Ja, wie soll man denn sonst sicher gehen, dass Menschen umgebracht werden? Aber es sind Halblinge, vielleicht hätten wir auch halb so dort auf einschlafen. Wie dem auch sei, wir bleiben
jetzt. Lass uns jetzt hier schlafen, es sind halt 4 Betten.
Ja.
Lass uns hier schlafen.
Ich kann gerne mit Gary in einem Bett schlafen.
Gut, dann Gary und du. Anton, du kannst ja auf dem Boden schlafen.
Ja.
Gut. Also dann bis morgen. Lasst euch nicht von den Bettmaden beißen.
Ja, gute Nacht.
War ein guter Tag trotzdem.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Dass er die ganze Zeit diese Ansagen macht. Weil ohne Scheiß.
Ja.
Ja, wie uncool ist das denn?
Genau.
Wir haben keinen Chef.
Okay.
Wir sehen alle gleich aus. Ja. Alle unsere Rüstungen.
Das stimmt nicht. Einer ist der Hexenkönig. Aber ich habe vergessen, wer.
Ja, ich auch.
Aber wer bist du?
Wir haben. Nein.
Sag du, dass du der Hexenkönig bist.
Meinst du, kann man einfach so sagen?
Ja, wir können uns doch nicht.
Aber guck uns doch mal, wir sehen alle gleich aus.
Ja.
Nicht einer von uns hat irgendwie so ein Abzeichen, so Hexenkönig von Minas Morgul offen. Wir haben sicher verstehen. Wir sind alle gleich aus. Wir sind offensichtlich gleichberechtigt. Das geht mir so auf.
Ja, aber du kannst es doch nicht vom Aussehen
abhängig machen. Hey, könnt ihr bitte auch eine Klappe halten?
Wir haben eigentlich gesagt, gute Nacht ist wirklich Ende. Sucht euch ein anderes Zimmer.
Ja, okay.
Okay.
Siehst du, genau das meine ich. Das
ist so. Aber ich finde es halt blöd, wenn man sagt, man macht es nach dem Aussehen. Ich finde, der die besten Führungsqualitäten an den Tag legt, der sollte auch der Anführer sein und nicht der jetzt irgendwie dann so eine Krone oder rote Augen oder sowas.
Wer findest du hat die besten Führungsqualitäten?
Nee, also ich finde, du machst das schon ganz gut.
Oh. Nee, im Ernst, könnt ihr jetzt einfach die Klappe halten, weil...
Okay, gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Ich glaube, genau so lief das ab, weil anders kann ich mir das nicht erklären.
Du hast schon recht, das
was ist in dieser Szene passiert. Ich meine, klar, trotzdem guter Film. Ich will jetzt nicht sagen, gib die Oscars zurück. Versteh mich nicht falsch. Ich meine, nur diese Szene
ergibt
von Anfang bis Ende überhaupt keinen Sinn.
Aber ich finde ja, Filme haben ja den großen Vorteil, dass man einfach Dinge weglassen kann.
Absolut.
Und du denkst ja zu häufig über diesen Film nach.
Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und es gibt einfach Stellen.
Ja, klar, aber du denkst, man kommt ja gut damit durch. Ich finde das so eine Stelle, mit der man einfach.
Klar, die ist super, spannend.
Im Film ist die ja einfach super schnell erzählt und man denkt, oh, Aragorn, du hast es einfach drauf.
Ja, vor allem, aber es ist natürlich auch. Du hast es drauf, aber ich finde es auch spannend, wie der Film es schafft, diesen Prank. Es ist ein Streich. Die spielen den Ringgeistern Streich. Also was total Albernes, trotzdem bedrohlich und cool dastehen zu lassen. Und dann aber auch die Reaktion ist nicht, die Trottel haben wirklich gedacht, wir schlafen da. Sondern die sind dann alle noch sehr ernst und Frodo knüpft sich so seinen Wams zu. Also ganz merkwürdige Szene eigentlich.
Das stimmt.
Aber trotzdem guter Film und spannend bis zur letzten Minute. Naja,
das war unser
Also, falls ihr ihn noch nicht kennt und die letzten Minuten euch dachtet, was? Dann schaut ihn noch gerne an. Der Herr der Ringe heißt der Film, verfügbar auf Amazon Prime. Alle Teile auf, auch als Expanded Edition.
Das war die Florentins Film-Review-Ecke. ich finde es gut, dass uns jetzt ab jetzt jede Folge uns mal gucken, was wäre denn eigentlich, wenn man das nicht weggeschnitten hätte. Wir nennen es mal The Cutting Room Floor.
Okay.
Sehr verquerer Titel für diese sehr einfache Rubrik.
Szenen. The Editing Suite Floor.
The Sweet Editing Floor. Und zwar geht es darum, dass wir dann immer in Filmen, wo Szenen einfach so weggeballert werden, mal gucken, wie sähe es denn da eigentlich aus, wenn man das mal in realistischer Länge zöge.
Ja, das ist der große Vorteil von Filmen, dass man schneiden kann. Das merke ich immer mal wieder bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, wo du ja diese Schnitttechnik nicht wirklich hast und teilweise sich coole, epische Gespräche leider einfach so verlaufen, weil es ja immer weitergeht und du immer dann so, okay, und morgen reiten wir. Gut, sorgst du dich um das Zelt? Weil ich müsste jetzt noch mal los. Ja. Ich will noch regenerieren. Und ja, dann, keine Ahnung, dann Ja, hol du das Zelt, keine Ahnung. Und weil mein Pferd ist ja ertrunken, kann ich bei dir mitreiten? Ja, okay.
Das ist auch im echten Leben. Das
fasert halt so aus alles.
Ja, deswegen fühlt man sich immer so wahnsinnig uncool, wenn man sehr coole Filme gesehen hat oder so, mal wieder Ocean's 11 oder sowas gesehen hat und die einen richtigen Moment wegschneiden.
Ja.
Wenn man selber mit jemandem ein gutes Gespräch hat oder sowas, endet ja immer mit, also auch im Restaurant oder so, oder du guckst eine coole Rom-Com und die haben mega Ebene miteinander. Und dann bist du selber bei einem Date und so und hast ein mega Gespräch und hast einen Lacher. Am Ende musst du halt trotzdem noch sagen, nee, aber ich wollte gerne die Rechnung zahlen. Ja, nee, klar, alles kein Problem.
Ach so.
Wie kommst du gleich nach Hause?
Ja, wir könnten einen Bus nehmen. Warte mal, in
ach so, nee, weil ich habe.
Ja, weil hier in 40 Minuten fährt ein Bus, den können wir nehmen.
Okay. Okay. Und dann muss man noch 40 Minuten halt überbrücken. Weil das hast du halt im Film nicht. Das ist halt nee, vorbei.
Du kannst den Moment einfach wegschneiden. Das wäre eigentlich das Richtige. Wie kann man das umsetzen im Leben, dass man einfach sagt, so, besser wird's nicht?
Ich mache das häufig mit knallharten Themen.
Ja.
Knallharter Themenwechsel.
Mhm.
Dass es so wirkte wie, man war kurz woanders und kam jetzt wieder in diese Szene rein.
Ja.
Und dann reden sie plötzlich über was ganz anderes.
Ihr habt uns Dinge geschickt, denn letzte Woche haben wir euch eine Aufgabe aufgegeben zum Thema Kleinstdialekte. Und zwar hat Stefan erzählt von seinem merkwürdigen interfamiliären Code. Du hast erzählt, ihr habt den blanken Montag.
Wir haben den blanken Montag.
Den sonst niemand hat und ihr müsst es aufklären in einer Familie. Und wir haben uns gefragt, welche dieser Kleinstdialekte gibt es noch in der Welt? Und wir haben tatsächlich viele, viele Nachrichten bekommen. Also, wenn wir aufrufen zu Spendenaktionen, kommt gar nichts. Wenn wir nach Ohrwürmern fragen, kommt gar nichts. Aber Kleinstdialekte, das scheint ein Thema zu sein, das die Leute bewegt. Und tatsächlich haben viele Leute solche Dinge in ihrer Familie und finde ich teilweise auch richtig gute Begriffe für Dinge, die sonst nicht wirklich benannt sind. Das finde ich gar nicht schlecht. Zum Beispiel schreibt Nadja, die hat einen interfamiliären Dialekt und zwar für diese kleinen Hautfetzen an Fingernägeln. So diese kleinen Hautfetzen, die an Fingernägeln abstehen.
Die jeder kennt.
Die jeder kennt und für die es kein Wort gibt.
Nein.
Und bei ihr in der Familie, und ich glaube, das könnte sich jetzt wirklich durchsetzen in der deutschen Sprache, weil so entstehen neue Wörter durch Nadja, die sagt, bei ihr in der Familie nennt man die Pips.
Pips.
Pips. Ich finde ich ehrlich gesagt einen viel zu niedlichen, positiven Namen für etwas, das sehr unangenehm ist, schlecht aussieht und wehtut. Aber ein bisschen Pips. Finde ich auch nicht schlecht, dass man sagt, es ist.
Aber es kommt so im weitesten Sinne unerwünschte Körperfetzen, Popel, klingt ja auch süß. Weißt du, ich finde das.
Stimmt, Popel klingt süß.
In der Reihe, in der Reihe macht das schon Sinn. Pips.
Ja, finde ich gar nicht schlecht. Pips kann man ja auch ausweiten auf ungewollte Hautfetzen irgendwie. Vor allem, wenn er sagt, du hast ja noch einen Pip. Finde ich schlecht. Also Pips finde ich sehr, sehr gut für Hautfetzen, die von Fingernägeln abstehen. Finde ich gar nicht schlecht. Hanna gibt uns auch noch einen Begriff. Und zwar, jetzt würde ich mal gerne fragen, wie nennst du das? Und zwar die Griffe im Auto, wo man sich oben so festkrallt. Der Panikgriff.
Ja.
Wo man sich festkrallt, wenn irgendwie schön die Oma am Steuer ist und mit 80 durch die Innenstadt ballert.
Genau.
Da hält man sich fest. Wie heißen diese Griffe?
Die heißen, glaube ich, einfach Panikgriffe.
Wirklich?
Die heißen wirklich Panikgriffe, ja.
Wenn du bei VW am Fließband stehst, dann sagst du, ich baue hier die Panikgriffe ein. Das ist der offizielle Name dafür.
Ja, Ausstieghilfe vielleicht auch, ne? Sind ja auch für ältere Menschen, die dann nicht mehr so gut rauskommen, die können sich daran festhalten.
Hanna hat auf jeden Fall bei sich in der Familie ein eigenes Wort etabliert dafür, und zwar Brückgriffe.
Brückgriffe.
Brückgriffe, weil die vielleicht so ein bisschen aussehen wie eine Brücke oder so, finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich finde Panikgriff auch nicht schlecht, weil er wirklich nur gegriffen wird.
Also wir in der Familie haben gesagt Panikgriff, aber auch weil Opa Herbert immer schwierig gefahren ist.
Und Hanna haut noch einen raus, und zwar, wenn man was in der Pfanne brät oder generell was in ein Gericht in der Pfanne zubereitet, dann kippt man das aus, dann bleibt noch was zurück in der Pfanne, was sich da so festgebraten hat.
Mhm.
Wie nennt man das? Weil das ist ja eigentlich das Geilste.
Schlick.
Dass du das dann nochmal zurück. Schlick, sagst du?
Nee, aber dachte ich gerade, klingt eigentlich danach.
Hanna nennt das Ganze das Gekratze. Weil du das dann noch abkratzen kannst und es ist das Gekratze. Finde ich nicht schlecht.
Also Hanna ist auf jeden Fall am Start.
Hanna ist vielleicht der neue Shakespeare, der irgendwie 1400 neue Wörter etablierte in der deutschen Sprache. Ab jetzt könnt ihr gerne benutzen Brückgriffe, Pips und Gekratze.
Es geht weiter, wir haben viele Nachrichten bekommen. Und zwar Alexander Holz schreibt uns, weil er eine Freundin hat, wie immer das erwähnt werden muss, dass ihr in Beziehung seid. Schön, dass ihr so ein schönes Leben habt. Und zwar sagt seine Freundin andauernd Wörter wie Plastern. Was könnte das heißen?
Plastern? Vielleicht Plastern. So ganz, wenn man ganz müde ist?
Tollpatschig laufen oder gegen etwas stoßen.
Ah,
man plastert herum. Dann kodderig.
Kodderich, das ist so ein bisschen groggy, müde, verkatert.
Flau im Magen, ja, aber gut. Okay. Aber du bist derweil, ja. Kodderich, ich fühle mich kodderig.
Ja.
Dremeln.
Bedeutet, wenn man so vielleicht gelangweilt irgendwo auf dem Tisch trommelt.
Dremeln, ja. Nee, es ist Drängeln. Wo ich sagen muss, ja gut, jetzt sind wir, nee, einfach, aber da jetzt sind wir in einem scheiß
Dialekt. Ja, nee, deine Freundin hat einen Sprachfehler.
Ja, so. Also. Gut, da müssen wir die anderen Sachen jetzt auch vielleicht ein bisschen vorsichtig genießen. Knorkeln. Was mir unabhängig davon, was es heißt, schon mal einfach gefällt als Wort.
Knorkeln. Ja, Knorkeln, das sind richtig gute Wörter, ja.
Knautschen, sagt er, was bei mir dazu führt, dass ich nicht weiß, was es heißt.
Knautschen.
Aber man nennt, die Autos haben ja vorne eine Knautschzone.
Ja, richtig? Und wie oft verwendet man das denn? Hast du den Wagen von Rudi gesehen? Der ist richtig eingeknorkelt.
Eingeknorkelt.
Ha, du mit deinen Wörtern.
Also, da müssen wir nur nachfragen, was es heißt. Vielleicht kannst du nochmal schreiben, Alexander. Und grackeln. Wenn etwas nicht fest ist, zum Beispiel eine Türklinke, dann grackelt die.
Oh, das ist nicht schlecht.
Die grackelt.
Ja, wenn es so ein bisschen hin und her grackelt. Knackelt, ja, so knackelnd. So ein bisschen knackelnd.
Was sagst du zu einem wobbly table im Deutschen?
Ja,
der ja, Restaurant, ja, wackeliger Tisch.
Aber so knackeln kenne ich auch, weil man was noch mal so hin und her rüttelt. So
ja, knackeln. Einem, der grackelt.
Das finde ich nicht schlecht. Vielleicht können wir weitermachen. Wir drehen es so um. Und zwar hat Paula, und du musst erraten, wofür das ein Begriff ist. Obwohl ich ehrlich gesagt bin mir gar nicht sicher, ob das so in die Kategorie passt, wenn man sagt, meine Freundin sagt immer. Das muss schon was sein, was auch zwischen Leuten
entstanden ist
und was man vor allem nicht als besonderes Wort lernt, wo man einfach denkt, es ist ein normales Wort.
Ja.
Weil viele von den Einsendern und Einsenderinnen haben auch geschrieben, ich habe erst in der Uni gemerkt, dass das nicht alle benutzen, ja, das Wort. Und
das sind die Wörter, die wir suchen.
Das sind die Wörter, wo man wirklich denkt, das heißt einfach so. Und zum Beispiel benutzt Paula in ihrer Familie das Wort Pinjorik. Und ich möchte von dir wissen, für 10.000 Euro, womit wird ein mit Pinjorik benutzt?
Pinjorik.
Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
Finde ich übrigens das bessere Wort für die Hautfetzen an deinem Fingernägel.
Vielleicht können wir das umdrehen.
Pinjorik.
Dass die Pinjoriks werden.
Nee, ein Pinjorik ist natürlich der Flecken, den Türklinken erzeugen.
Oh, sehr
weißt
schön.
Weißt du, an Wänden.
Ja, ja, genau.
An Wänden.
Ja, dieser kleine Pinjorik.
Das sind Pinjoriks.
Wo man einfach sagt, lass uns da so einen Stopper hinmachen, nicht, da wird mir Pinjorik.
Gebrauchsspuren an Türen, von Türen, generell von Dingen.
Ja.
Auch wenn man so eine Schublade immer aufmacht und so, ich schuss immer gegen.
Richtig gut.
Pinjorik.
Ja, auch wenn du einen Kühlschrank, der geht auf gegen die Wand oder sowas. Pinjorik.
Genau.
Finde ich richtig
gut. So Gebrauchsspuren.
Gut. Benutzt Paula anders. Paula benutzt das als einen Sammelbegriff für undefinierbare Werkzeuge oder kleine Hilfsmittel. Also wenn man nicht genau weiß, wie der jetzt heißt, dieser kleine Imbusschlüssel oder was, dann gib mir mal den Pinjorik. Einfach so als Füllwort, als Sammelwort.
Und würde auch, glaube ich, funktionieren.
Würde total funktionieren. Das sind ja Wörter, wo man oft weiß, was damit gemeint ist, weil sie so von dem Wortklang her schon einigermaßen funktionieren. Ja. Finde ich gar nicht schlecht. Angefangen hat das Ganze ja, als ich gesagt habe, dass meine Brüder mir beigebracht haben, für das innere Weiche
Moos.
Vom Brot, Moos, habe ich Moos genannt,
ja.
Bis mein Bruder irgendwann gesagt hat, nein, das sagen nur wir so, das heißt gar nicht so. Und interessanterweise hat auch dafür, für dasselbe Phänomen, hat Ed Einhorst auch ein Wort sich ausgedacht. Und zwar heißt es bei ihm in der Familie Plus.
Ja, und
Plus,
hier, also zeigt dieses Weiche, hier ist ein Vakuum.
Hier ist ein
Wortvakuum.
Deswegen habe ich nachgeschlagen, wie das tatsächlich heißt. Denn rein vom Bäckereifachjargon hat ein Brot nur zwei Teile. Ganz simpel.
Kruste.
Die Kruste, das, was außen knackig, kross und resch ist. Und das Innen, was man so rausfummeln kann, das ist die Krume.
Kruste und Krume.
Es gibt die Kruste und die Krume.
Und Kimme und Korn.
Genau, also das, was wir als Moos oder als Plus bezeichnen, ist eigentlich die Krume.
Ja.
Also da könnt ihr jetzt das richtige Wort benutzen. Aber wir haben sehr viele Begriffe bekommen, sehr, sehr schön. Zum Beispiel ganz ähnlich wie die Krume benutzt Moritz für den inneren hellen Teil einer Möhre. Den Begriff Möhrengold. Ja. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext man darüber reden würde.
Ich habe einen anderen Vorschlag fürs Möhrengold, was man in keinem anderen Kontext benutzt, wie du schon richtig gesagt. Aber man nennt das nämlich, habe ich beim Busführerschein gelernt, bei Tauen, ne, bei Seilen, nennt man, gibt es außen die Verkleidung und innen, wenn man halt so, das kennt man immer von Seilen, dass die äußere Verkleidung so ein bisschen abbröckelt und innen drin kommt dann so ein Kern zum
Vorschein. Diese Spirale dann,
oder wie? Genau, und außen hast du so eine Spirale, innen drin hast du einfach so ganz viele kleine helle Seile. Und das nennt man die Seele.
Oh,
und ganz ehrlich,
schön.
Sowohl beim Brot als auch beim Möhrengold fände ich Möhrenseele, beziehungsweise Brotseele, nicht so
find
schlecht.
Finde ich gut.
Die Seele.
Für alles, was innen drin ist. Könnte man beim Brot auch machen. Die Brotseele, dieses matschige Zeug, finde ich richtig gut. Einen ganz besonderen, und da hat es Julia ganz gut gemacht, denn die hat noch ein kleines Rezept angehängt. Und zwar sagt Julia, dass bei ihr in der Familie völlig selbstverständlich Cornflakes und Müsli als Flocks bezeichnet wurden. Also man hat einfach gesagt, die Flocks, geben wir mal die Flocks. Selbstverständlicher Begriff. Erst später hat sie festgestellt, das sagt nicht jeder so. Und sie hat ein Rezept uns mitgeliefert. Mal nebenbei.
Für Flocks mit Milch.
Rezept.
Für und Flocks zwar, mit Molch.
Man mische in gleicher Menge Flocks und Molch, ja. Von Julias Vater. Julias Vater hat das entwickelt. Und zwar sind das die Leopardenstreusel. Jetzt bin ich leider nicht so gut im Kochen und kann Rezepte nicht so gut lesen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Und zwar schreibt
OZ ist Unzen.
Und zwar schreibt sie, wenn die halbe Packung Margarine leer war, wurde sie mit Schokostreuseln aufgefüllt, vermengt und dann aufs Brot gespiert.
Oh.
Also Margarine und Schokostreusel finde ich richtig gut. Weil auch bei Nutella oder so ist ja immer noch so eine Butterschicht richtig geil. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Bezeichnung, wenn die halbe Packung Margarine leer war. Was heißt das?
Ja.
Also, dass man eine halbe Packung Margarine...
Wenn die Packung halb leer war. Das meint sie? Auf jeden Fall, wenn die Packung halb leer war.
Ist das wieder so Glas halb voll, Glas halb leer Ding? Wenn die halbe Packung leer ist...
Ja, sie meint jetzt.
Ehrlich gesagt, ist in meiner Welt wäre das ein Viertel.
Ein Viertel Packung. Nee, ich verstehe schon, was
oder
du meinst.
Oder eigentlich gar
aber
nicht.
Aber du bist mir da jetzt zu knifterig, bist du mir da jetzt.
Ja, tut mir leid. Ich bin Kniffler, ja.
Du bist da auf jeden Fall zu knifterig, weil ich finde auch, man kann einfach mal Wörter benutzen. Im Kontext ergeben alle Wörter Sinn.
Du absolut.
Es ist total egal, was man sagt.
Ja.
Aber spitzfindig, dachte ich gerade, knifterig. Weil, nee, das ist einfach nur die halbe Packung, meint sie. Die halbe Packung ist leer.
Wenn die halbe Packung
leer ist. Die halbe Packung ist leer. Dann ist die halbe Packung noch voll. Und das meint sie.
Das ist unglaublich kompliziert ausgedrückt. Aber das heißt, eine halbe Packung Margarine und dann die andere Hälfte mit Streusel füllen.
Ja, und dann
die wird dann
durchgerodelt.
Also Hälfte, Hälfte.
Dann wird durchgerodelt und dann kannst du...
Und dann hat man die Leopardenstreusel von Julias Vater. Kann man dann selber zu Hause nachkochen. Also mach das gerne mal, wenn ihr mal einen gesunden, leichten Snack
genießen wollt. Das müsst ihr schon Kochen nennen?
Das ist Kochen, ja. Klar.
Nee, ich finde zwei Sachen vermengen... Ohne dass sich der Aggregatzustand wirklich verändert, ist kein Kochen.
Also du nimmst die gesamte Welt der Salate raus aus dem Kochen.
Ja, Salate sind Vermengen. Das ist kein Kochen, das ist ein
natürlich
Vermengen.
Ist das Kochen, du musst es ja trotzdem abschmecken.
Aber wenn es Backen gibt und Kochen gibt, dann ist Salat machen nichts
Mengen.
Davon.
Das sind einfach Mengen.
Vermengen.
Was sind deine Hobbys? Mengen.
Vermengen.
Ich liebe Mengen.
Mischen.
Nee, ich finde, für mich ist es ab dann Kochen, wenn man was vermengt. Weil zum Beispiel Cornflakes zubereiten ist nicht Kochen.
Du vermengst es mit Milch.
Ich vermengst es nicht. Ich tue erst das eine rein, dann das andere. Über die Reihenfolge wollen wir nicht streiten, aber erst das eine, dann das andere. Es wird nicht vermengt. Wohingegen Salate werden vermengt. Und in dem Moment, in dem du mehr Komponenten zu einem etwas Neuem zusammenfügst, du sagst ja vor allem, lass es mich anders argumentieren. Es gibt keinen Begriff für das Resultat von Cornflakes vermischen. Du sagst, ich esse Cornflakes mit Milch. Cornflakes und Milch haben zusammen kein neues Wort. Wohingegen, wenn du einen Salat machst, es gibt das neue Wort Salat. Immer wenn im Prozess des Zubereitens ein neues Wort entsteht, dann geht es ums Kochen. Wohingegen, wenn du sagst, ich mache ein Butterbrot, ist kein Kochen. Na wohl, Butterbrot ist schon ein eigenes Wort. Ja. Aber das ist so Hälfte. Da kann man sagen, Marmeladenbrot. Nee, es ist immer noch kein neues Wort. Das ist kein Wort. Aber sobald du ein Sandwich machst,
ist Kochen.
Ein Schinkensandwich, dann ist Kochen. Ich würde sagen, wenn ein neues Wort entsteht, ist es Kochen, wenn du nur sagst, ich esse Flocks mit Milch, dann ist es kein Kochen in meiner
Welt.
Bei
mir ist es anders. Meine Definition von Kochen ist, du vermengst Dinge mindestens zu einem Grad, wo beide Zutaten nicht mehr unmittelbar als sie selbst zu erkennen sind.
Was hast du denn gegen Salate?
Naja, pass auf, nicht per se Salate, mit einem geilen Dressing wurde, sag ich mal...
Das steht so im Duden als Definition für Kochen. Spätestens, wenn geiles Dressing im Spiel ist.
Wenn so ein geiles Dressing mit in die Schüssel kommt,
ja.
Wo man, wie ich gerade sagte, anführe, meine Argumentation wäre, du vermengst Dinge so sehr, dass du nicht mehr sofort beim Draufgucken alle Zutaten selber erkennst, dann finde ich, weil Sandwich machen ist für mich auch kein Kochen, es ist belegen. Sandwich machen ist belegen. Ja, Salat machen ist vermengen.
Neue Wörter erfinden, die dann irgendwie dann noch Abspaltungen sind.
Du belegst ein Brot. So, und du erkennst aber noch alle Zutaten. Wenn da jetzt aber eine geile Mayo raufkommt, wo du nicht mehr alle Zutaten erkennst, dann hast du die Mayo vorher gekocht.
Nein, aber wenn du ein Stück Steak brätst, da dann verändert sich das überhaupt nicht. Du siehst es, die sieht nahezu genauso aus wie davor.
Da wird mit Hitze gearbeitet. Wenn du mit Hitze arbeitest, das ist natürlich Kochen.
Weiß ich nicht.
Oder braten, scharf anbraten.
Scharf anbraten, es ist nicht meine Welt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich habe ziemlich niedrige Anforderungen für Kochen, weil ich da einfach schon von den einfachsten Sachen überfordert bin.
Ja.
Und ich mir immer Rezepte rauslege und mir denke, mache ich mal, aber dann mache ich oft nur die Hälfte. Mache ich oft, das geht auch ohne Gewürze, das geht auch ohne das. Versuche nur die Basics zu machen und dann schmeckt es furchtbar. Ganz kurzer Einwand an die Spinatfreaks da draußen. Kann es sein, dass Spinat nicht mehr schmeckt?
Nee. Und zwar. Ja, würde ich dir zustimmen. Aber so ganz normaler Spinat, den du kaufst, meinst du jetzt, ja, im Supermarkt, den du in die Pfanne haust mit schönen Butter?
Seit ein paar Monaten schmeckt mir der nicht mehr. Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Gibt es da so saisonale Dinge, dass die ab einem gewissen Punkt im Jahr irgendwie aus einem anderen Land kommen oder so? Also da gibt es doch bestimmt harte Daten, ab denen sich solche Produkte einfach hart ändern.
So, aber jetzt müssen wir hier mal ein bisschen empirischer vorgehen, damit wir da jetzt nicht irgendwie so, weil bei Geschmack ist immer schwierig. Ja. Also, kann an verschiedenen Dingen liegen. Ne? Also wir gehen jetzt mal wie ein technisches Problem an. Es liegt entweder an dir oder an dem Spinat.
Ja.
Das heißt, okay, gute erste Frage. Du stellst im Podcast die Frage, geht euch das auch so? Hier kannst du schon mal ein bisschen Meinung aus dem Volke aufschnappen. So, du musst aber
ich rede von Tiefkühlspinat, ne? Frisch, einfach Tiefkühlspinat.
Aber auch mal überlegen, was hat sich bei dir verändert in der Zeit? Hm. Was schmeckt dir vielleicht noch anders?
Ein anderer Mensch geworden, ja, stimmt schon.
Hast du vielleicht zu viel Spinat gegessen? Kurz mal.
Ich versuche ja immer Spinat und Kalzium jetzt zu mischen, weil mir jemand gesagt hat, wenn du zu viel Spinat isst ohne Kalzium, dann kriegst du irgendwas.
Und ist komischerweise, seitdem du Kalzium zumischst, schmeckt es nicht mehr oder was?
Nein, das hat nichts damit zu tun, aber irgendwie ist es wie so, wenn so, man sich, das ist ein ganz schwieriges Gefühl, wenn man sich mit so einem alten Freund trifft und plötzlich merkt so, man versteht sich nicht mehr.
Wir haben uns auseinandergelebt.
Und so ist es mit Spinat. Das war immer so ein treuer Begleiter.
Wählt Spinat jetzt AfD oder du?
Ja, das ist die Frage. Ja. Das ist genau die Frage. Einfach dir denkst, irgendwie einer von uns beiden ist vom Weg abgekommen. Und normalerweise ist man so arrogant, um zu sagen, der andere ist vom Weg
abgekommen. Spinat.
Aber der denkt ja vielleicht auch, mein Gott, was ist aus dem geworden?
Spinat will dich vielleicht auch nicht nochmal einladen, irgendwie zu sich zum Videoabend. Mit Sellerie und Lauch.
Entweder sind wir vielleicht sogar beide vom Weg abgekommen. Oder einer und man weiß nicht, wer es ist.
Das kann wirklich sein. Ja, müssen wir herausfinden. Aber,
also meldet euch mal, falls ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass Spinat nicht mehr schmeckt, Tiefkühlspinat, oder falls ihr euch da mit der landwirtschaftlichen Hintergrund auskennt, was da los ist, dann meldet euch bitte, weil ich will wissen, ob ich jemals wieder zurückkomme oder ob ich den aus meinem Handy lösche.
Genau.
Und einfach sagt, wichtig für Trennungen ist ja auch, dass man klar sagt, jetzt ist vorbei.
Ja.
Und nicht dieses, vielleicht noch mal in einer Woche, vielleicht noch mal in einem Monat so.
Ja.
Da will ich jetzt drüber wegkommen, über diese Angelegenheit. Und da brauche ich eure Hilfe.
Genau. Und schickt uns weiterhin eure Kleinstdialekte.
Ich finde das super.
Ich also finde es auch wichtig,
vor allem fangen an, das zu benutzen. Ich finde das großartig, wie man so die deutsche Sprache verändern kann.
Genau, wichtig wäre nur, dass man sagt, jetzt geht es nicht um Dialekte, die ihr habt in eurem, weil ihr aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus Nordhessen oder sowas. Nein, wir wollen ja wirklich Kleinstdialekte, ja. Dinge, die in Familien entstehen.
Familieninterne.
Wo man plötzlich wirklich dieses Platons Höhlengleichnis hat, rauskommt in die echte Welt und merkt, niemand spricht so. Das sind die Momente, die wir wollen. Das sind auch die Geschichten, die wir wollen. Da wollen wir ran.
Wir sind ja ein Familienpodcast.
Wir wollen euch an die Hand nehmen. Und schickt uns das gerne rum. Vielen Dank für eure Nachrichten. Vielen Dank für diese Folge, Florian Will.
Gerne, war mir eine Freude. Vielen Dank an dich und ich wünsche dir weiterhin eine schöne Woche.
Wünsche dir auch und wir heben jetzt ab.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
It's a worst bad production.